Erzählung bei Radio Horeb. Willkommen, sagt Vincent Hagen. Diese österlichen Tage sind geprägt vom Meditieren über Leben, Leiden, Tod und Auferstehen. Jeder tut dies so mit seiner Brille, mit dem, was ihn umgibt. Auch Alexandra Grüttner-Wilke in ihrem Buch »Wo du nicht sprichst«. In ihren Erzählungen begegnen uns Menschen in ihrer Sehnsucht nach Begegnung und Sinn. Vor allem aber in ihrem Ringen um den Mut, das Risiko der Verwundbarkeit einzugehen, um eine Liebe zu leben, die Hingabe wagt. Wie würde es sein, mein Leben, unser Leben, das Leben überhaupt, ohne das eingegangene Wagnis, liebend fest verbunden zu sein? Ganz gleich, was über das Leben geschrieben wird, ob über die Mühen und Herausforderungen, die es mit sich bringt, oder das lebendige Glück, das es bedeutet. Es taugt nichts, wenn es nicht bekennend zuläuft auf das Wesen der Liebe im innersten Punkt, auf die tiefere Freiheit, die dort mit ihr aufwächst, die Freiheit von der übersteigerten Angst um sich selbst. Eine dieser Erzählungen aus dem Buch »Wo du nicht sprichst« lesen wir Ihnen jetzt vor. Sie trägt den Titel »Das Experiment«. Das Buch ist im Verlagsprogramm von Text und Dialog erschienen. Es liest Claudia Kiesel.
Ich bin für Linda zuständig, auch für Susanna, Elias, Karl und die anderen, deren Namen ich mir noch nicht gemerkt habe. Die Namen stehen auf Schildern, die an den Bettchen angebracht sind. Wir leben in einem zur Babystation umfunktionierten Hotelzimmer, 73 Neugeborene und ihre Pflegerinnen, die im Schichtbetrieb für sie sorgen. Eines der Babys, ein Junge, hat keinen Namen. Es gab Probleme bei der Geburt, weil er in Beckenlage geboren wurde. Eine Routine eigentlich, eine Geburt in Beckenlage, aber was war nicht alles noch vor kurzem Routine und ist jetzt nicht mehr, seit ein Virus die Grenzen unseres Landes geschlossen hat, die Grenzen der ganzen Welt. Die Routinen lösen sich auf, auch innerhalb der Gegebenheiten, die weiter auf Normalität bestehen, wie der Ablauf einer Geburt, das ans Licht finden eines neuen Menschen. Der Junge in Beckenlage hat sich unter der Geburt den rechten Arm gequetscht. Schon jetzt, nach wenigen Wochen, wächst er dem linken Ärmchen nicht hinterher. Die Ärztin sagt, dass der schlaffe Arm gelähmt bleiben wird, sein ganzes Leben lang. Wenn ich die Decke um den Kleinen auseinanderschlage, überdeckt der rechte Pulloverärmel das lahme Ärmchen, weil es schon kürzer und dünner ist als das linke. Das Elternpaar aus Deutschland hat damit nicht gerechnet. Sie haben mit einem gesunden Jungen gerechnet, aber er ist nicht gesund. Er hat einen lahmen, schlecht wachsenden Arm. Seine enttäuschten Eltern nehmen an den Videoschalten, die angeboten werden, damit sie aus der Ferne an seiner Entwicklung Anteil nehmen können, nicht mehr teil. Sie haben auch seinen Namen nicht angegeben. Die Frau, die ihn zur Welt gebracht hat, war nicht befugt, ihm einen Namen auszusuchen. Sie war auch nicht befugt, ihn aufzunehmen nach der Geburt, ihn an die Brust zu legen, zu berühren, anzusehen. So haben es die deutschen Eltern verfügt, die über eine Live-Schalte bei der Geburt dabei waren, aus ihrem Wohnzimmer heraus, wo sie Manja beim Veratmen der Wehen zusehen konnten und später beim Schreien und Weinen und Fluchen. Manja ist längst entlassen worden. Ich habe ihre Vor- und Nachsorge übernommen, dabei habe ich sie kennengelernt. Der Junge, der in ihr herangewachsen ist, wird sie niemals kennenlernen. Trotzdem weiß er viel von ihr. Er weiß ihre Stimme, das Geräusch ihres Blutes, ihren Herzschlag, den Klang ihrer Muttersprache, ihren Duft. Ihre Ferne weiß er, die sie über ihm aufgespannt hatte, in ihrem Leib, all die Monate lang, wie ein Regenschirm, der Manjas Regungen für das Ungeborene abschirmen sollte über ihm. Die mütterlichen Regungen, die sie zur Liebe drängen wollten, denn sie ist nicht seine Mutter, die Sorgenvollen, denn sie rechnet mit dem Geld, sie will ein Haus davon bauen für sich und ihre zwei eigenen Kinder. Deshalb musste sie durchhalten, musste das Baby durchhalten und auch die Ablehnenden, denn diese, ihre dritte Schwangerschaft, machte mehr Mühe als die ersten beiden, verursachte Übelkeit bis in den 7. Monat, Hitzewallungen, Schwindel, so dass sie manchmal wütend war auf diesen Menschen, den Fremdling, den sie austrug, der sie behinderte und über dem der Regenschirm gespannt war, auch weil seine Tritte wie Bitten waren an sie, wie Vorwürfe, wie Gebete. Noch einmal erzählte sie, will sie das nicht machen. Auch diese Schwangerschaft ging durch sie hindurch, obwohl sie den Regenschirm aufgespannt hielt, vom Anfang bis zum Ende, mit aller Kraft. Aber als sie das Baby, das sie nicht angeschaut hatte nach der Geburt, schreien hörte, da hat sie zu zittern begonnen, so stark, dass man ihr ein Beruhigungsmittel spritzen musste. Manjas Töchter wollten wissen, warum das Baby nicht bleiben darf nach der Geburt, ob sie es nicht lieb hat. Nein, sie hat es nicht lieb. Sie will nur helfen, hat sie geantwortet. Der anderen Mama helfen, die kein Kind haben kann. Und sie kann eben, darum. Und dann hat sie geweint. Von den Hormonen, entschuldigte sie sich, die sie so anstrengten, die Hormone, die alles durcheinander bringen in ihr, sogar den Regenschirm. Auch nach der Geburt hat sie geweint. Sie hatte Angst, dass sie ihr Geld nicht bekommt, das Geld für das Haus, in dem ihre Kinder aufwachsen sollen, weil sie den Jungen schlecht geboren hat, weil sein Arm kaputt gegangen ist bei der Geburt. Aber die Mutter und der Vater, dessen Samenzelle verschmolzen mit der Eizelle einer jungen anonymen Spenderfrau in ihr zu einem Baby geworden ist, haben gezahlt. Sie hat sich von dem Kleinen verabschieden wollen, obwohl es nicht vorgesehen und sogar verboten ist, damit keine Bindung entsteht, damit nicht die Idee entsteht, sie wäre seine Mutter und könnte bei ihm bleiben. Ich habe sie heimlich an sein Bettchen mitgenommen. Stumm hat sie dort gestanden und ein Kreuz auf seine Stirn gemalt. Ihr Bauch stieß an die durchsichtige Plastikwanne. Er war noch groß, als wäre das Kind noch immer in ihr. Inzwischen ist man ja fort, zurückgekehrt in ihr Dorf. Der Kleine kennt sie nicht, aber er weiß ihre Stimme, ihren Atemrhythmus, das Geräusch ihres Blutes. Das alles ist nicht mehr um ihn. Es ist nirgendwo mehr. Er wartet darauf, dass etwas davon zurückkommt, etwas Vertrautes, das ihn beruhigt in der neuen, grenzenlosen Welt. Er wartet ins Leere. Die Leere füllt seinen ganzen Bauch und bläht ihn auf. Ein mit Leere gefülltes Baby ist er. Die Leere schmerzt ihn. Er wimmert und schreit stundenlang. Viele Babys schreien. Sie schreien, weil sie Heimweh haben, immer aus diesem Grund, so viel sich die Eltern auch wünschen, es gäbe andere Erklärungen dafür. Die meisten jungen Eltern massieren die Blähbäuche mit Kümmelöl. Mütter probieren diese oder jene Stillhaltung aus, hüpfen mit dem Baby auf einem Ball und finden mit der Zeit meist heraus, was es beruhigt, was ihm gut tut. Aber immer erst dann, wenn sie begriffen haben, dass es nicht das Ballhüpfen ist, was die Babys so vehement einfordern, sondern das Lindern des Heimwehs, des Schmerzes der Trennung. Beide haben sie Trennungswunden nach der Geburt. Das Baby die Nabelwunde, die Mutter ihre Geburtsverletzungen. Auch an Manjas Leib hat das Kind, das nicht ihres ist, Spuren hinterlassen. Ihre Bauchdecke ist eingerissen, rote Streifen ziehen sich wie ein Labyrinth über ihrem Bauch. Sie werden verblassen. Verschwinden werden sie nicht. Der Kleine schreit, er will nah an meinem Körper sein, will gehalten werden, getragen durch die mutterlose Zeit. Doch ich habe nicht viel Zeit für ihn. Für keines der Babys habe ich ausreichend Zeit. Wenn alle Babys versorgt sind, gefüttert, gewindelt, nehme ich seinen kleinen Körper mit meinen Händen auf, die unter blauen Plastikhandschuhen verschwunden sind, und lege den Kleinen in meinen Arm, wiege ihn hin und her. Wir alle tragen blaue Plastikhandschuhe und eine Maske über dem Gesicht, wie es der Infektionsschutz vorschreibt. Unsere Haut darf die Babys nicht berühren, damit keine Keime übertragen werden. Was geschieht mit Babys, die nicht von warmen Händen berührt werden, nicht gekost, geküsst, nicht geborgen werden in einem Blick uneingeschränkter Bejahung durch Liebe. Es ist ein Experiment. Das alles hier ist ein riesiges Experiment. Unzähligen Geburten habe ich beigestanden auf der Geburtenstation. Außer dem Ermöglichen einer guten, gesunden Geburt ist es mir wichtig, den Moment des Begegnens zwischen Mutter und Baby zu schützen. Wenn das Kind geboren ist, lasse ich für eine Weile alles, wie es ist, nass, blutig, unaufgeräumt. Ich lasse die Mutter ihr Kind nehmen oder reiche es ihr zu und störe diesen Moment des allerersten Begegnens nicht mit Fragen oder Ansagen, jedenfalls nicht, wenn das Baby atmet, wenn es eine gesunde Hautfarbe hat, wenn es der Mutter und ihrem Kind gut geht. Die Welt will innehalten, aus Respekt vor der Bedeutung der Begegnung, die geschieht, vor dem Wunder, denn jede Geburt ist begleitet vom Geruch des Wunders, der herrlichen Süße, die als Duft dem Neugeborenen noch lange anhaftet, unbeschreiblich für mich, noch immer. Wie oft geschieht es, dass Ärzte oder Schwestern durch Plaudern, Hektik, durch die unabsichtliche Ruheit sachlicher oder verschiebbarer Fragen und Untersuchungen den Moment verbrauchen, in dem die Mutter ihr Kind geboren hat, in dem sie, verschwitzt und erschöpft, entbunden ist von allem, was die Geburt an Schmerz und Anstrengung für sie bedeutet hat, weil sie ihr Kind ansieht, es berührt, aufnimmt, riecht, hält, küsst, mit dem Ereignis seines Geborenseins konfrontiert, ja überfordert ist, weil dieses Glück nichts anderes sein kann als eine Überforderung. Der erste Moment zwischen der Frau, die geboren hat, und ihrem neugeborenen Kind ist ein großer Moment. Es ist dieser Moment, der mich davon abhält, Leihmuttergeburten zu begleiten. Ich kann kein Neugeborenes statt an die Brust seiner Mutter in ein chemisch gereinigtes Bettchen legen. Die Kinder, die wir hier bei uns haben, sind bezahlt von vermögenden chinesischen, deutschen, argentinischen, französischen und italienischen Wunscheltern. Menschen also, die sich wünschen, ein Kind zu bekommen. Ihr Kind soll von einer unserer Leihmütter kommen, das ist, wenn man die weltweiten Möglichkeiten betrachtet, eine finanziell günstige Variante. Während ich die Babys versorge, denke ich an das Experiment, von dem uns einmal ein Lehrer in der Schule erzählte, an den Mittelalterkönig, der herausbekommen wollte, welches die Ursprache der Welt ist. Um es zu erfahren, ließ er neugeborene Waisenkinder von Ammen nur stillen, nicht aber tragen, streicheln und ansprechen. Jegliche Zuwendung war den Kleinen versagt. Keines der Neugeborenen begann zu sprechen, alle starben sie. Was wird mit ihnen geschehen, mit den Babys in unserem Experiment, die wir mit Plastikhandschuhen berühren, über Masken ansehen, denen wir keine Kosenamen geben, die wir versorgen, aber nicht mütterlich lieben? Wir wissen nichts darüber. Wir probieren es aus. Es ist ein Experiment. Heute, am Karfreitag, wird der Kleine mit dem verkrüppelten Ärmchen fortgebracht. Er darf nicht mehr hier bleiben, im Wartezimmer, das das Hotelzimmer ist, denn es ist kein Wartebaby mehr. Seine deutschen Kinderwunscheltern haben ihn abgelehnt. Ein behindertes Kind ist nicht das, was sie sich vorstellen können für ihr Leben. Sie werden den Jungen nicht abholen kommen. Er sei, sagen sie, zur Adoption freigegeben. Nun kommt er übergangsweise zu einer Pflegerin. Hier bleiben nur die Kinder, auf die am anderen Ende von Corona noch jemand wartet. Unter den Hebammen und Schwestern erzählt man sich, dass es schon einmal einen Jungen gab, den man nicht abholen kam. Benjamin. Nach vielen Etappen bei Pflegerinnen ist er gestorben. Es war sein Ende seines Experiments. Sie erzählen auch, dass es Maschinen geben wird, künstliche Gebärmütter, die die bestellten Babys auswachsen lassen können, in 10 oder 20 Jahren vielleicht. Die Neugeborenen werden dann keine Stimme mehr vermissen, keinen Herzschlag, kein Blutrauschen. Sie werden aus einem Alleinsein zur Welt kommen. Das ihnen Eingeschriebenen bleibt wie ein Programm. Seit der Kleine fort ist, schaue ich mir selbst von Ferne dabei zu, wie ich die kleinen Menschen versorge, wie ich es dabei vermeide, in ihre offenen Gesichtchen zu sehen, in denen die verschleierten Augen langsam klarer werden und beginnen, ein zugewandtes Antlitz zu suchen, das sie erkennen und worin sie Heimat finden können. Die sich wünschen, ihre Mütter zu sein, sind hunderte Kilometer von ihnen entfernt. Ich bin nahe, zufällig ihnen so nahe, wie es die Hygieneregeln zulassen. Ich versorge sie, wir alle hier versorgen sie, sehr professionell, aber ohne sie zu lieben, wie es ihnen zusteht. Der Kleine ist seit einem ganzen Tag fort. Eine Pflegerin hat ihn zu sich genommen, übergangsweise. Behalten kann sie ihn nicht. Sie wird warten, ob ihn jemand adoptieren will. Einen Babyjungen mit einem verkrüppelten Arm. Ein Waise zu sein, ist ein schlimmes Schicksal. Der Kleine ist nicht einmal ein Waise. Seine Eltern sind nicht tot. Sie sind nicht lebendig. Seit der Junge fort ist, werfen meine Gedanken eine glühende Unruhe in mich hinein. Um nicht zu verbrennen, sitze ich in meinen Arbeitspausen in einer kalten Kirche und drücke die Fäuste gegen meine nassen Wangen. Wie durch Nebel kehre ich wieder und wieder zurück an meine Arbeit, versorge die Babys mit Milch, sauberen Windeln und gewaschenen Stramplern. Samstagnacht habe ich keinen Dienst, liege ich wach und überlege, ob in unserer winzigen Wohnung für einen Wickeltisch Platz wäre. Am Ostersonntag ist das Bettchen des Jungen schon den dritten Tag leer, vollkommen leer.
Zum Nachdenken regen Ihre Erzählungen an, die Alexandra Grüttner-Wilke in ihrem Buch »Wo du nicht sprichst« zusammengefasst hat. Wir hörten die Erzählung »Das Experiment«, gelesen von Claudia Kiesel. Das Buch mit den 16 Erzählungen ist im Verlagsprogramm von Text und Dialog erschienen und kostet 19,90 Euro. Schön, dass Sie auch heute wieder mitgehört haben. Alles Gute und bis bald, sagt Vincent Hagen.